Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflege leicht. Dein Podcast mit Tipps, Informationen und Unterstützung für einen leichteren Pflegealltag. Ich bin Barbara Willesberger, freiberufliche diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pflegeberaterin und Community Nurse aus Niederösterreich. In der letzten Episode habe ich euch bereits angekündigt, dass ich mehr Service und Infos bieten möchte und habe euch von Telepflege erzählt. Mein neues Angebot noch einfacher, zeitnah und individuell. Heute erwartet dich eine besondere Episode, denn ab sofort wird es bei Pflege leicht immer wieder Interviews mit Experten und Expertinnen geben. Ich bin sehr gut vernetzt und kenne viele Menschen, die auf ihrem Gebiet unglaublich wertvolles Wissen haben. Und das möchte ich mit dir teilen. Das heutige Thema findet sich immer wieder in den öffentlichen Diskussionen, aber seit Generationen scheint kaum jemand eine passende Lösung zu haben. Finanzen für Frauen. Pflege leicht. Der Podcast für pflegende Angehörige, Betroffene und Pflegekräfte. Gepflegte Unterhaltung. Dazu habe ich Melanie Duner eingeladen. Sie ist unabhängige Finanzberaterin, Mutter von zwei Kindern und Expertin, wenn es darum geht, Finanzen weiblich zu denken. Herzlich willkommen, liebe Melanie.
Danke, Barbara, und ich freue mich, heute dabei zu sein.
Finanzen und Frauen, ein spannendes und gar nicht trockenes Thema. Wie bist du dazu gekommen?
Finanzen bzw. Geld ist ein Thema, welches uns von klein auf schon begleitet. Wir bekommen mit, wie unsere Eltern mit dem Geld hantieren und wirtschaften. Vielleicht bekommt man auch dann einmal ein Taschengeld. Und mit 16 bis 20 ungefähr, so ist der Zeitraum, wo die meisten zu arbeiten beginnen und den ersten Lohn erhalten. Bei mir war es auf jeden Fall so. Und mit 20 habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Da war der Startschuss in Bezug auf Finanzen. Denn es sind regelmäßige Briefe eingelangt, Mahnungen, Zahlungsaufforderungen. Und es hat sich dann im Endeffekt herausgestellt, dass mein Mann 60.000 Euro Schulden hat. Obwohl ich nicht in der Finanzbranche tätig war zu dem Zeitpunkt, sondern ich war ja Sozialpädagogin, habe ich trotzdem ihm ein Konzept entwickelt, wie er es schafft, diesen Schuldenberg loszuwerden. Und innerhalb von 4 Jahren war er schuldenfrei. Mhm. Und ich habe dann begonnen, auch selbst zu investieren und mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Das heißt, ich habe begonnen, in Rohstoffe zu investieren, in Einzelaktien. Und wir haben sich dann auch eine Gewerbeimmobilie gemeinsam gekauft, wo wir Mieten generiert haben. Die berufliche Veränderung kam dann erst nach der Geburt meines ersten Kindes. Das war so ein bisschen der Startschuss für meine Finanzkarriere, würde ich es mal betiteln. Weil mir Unabhängigkeit sehr wichtig ist. Mir war es wichtig, dass ich einfach bei meinen Kindern daheim sein kann, Zeit verbringen kann, Geld auch keine Sorge ist. Mhm. Und da bin ich auch in Kontakt gekommen mit dem Thema Finanzen für Frauen. Weil Frauen einfach vor finanziellen Herausforderungen stehen, in der Karenzzeit und besonders dann danach.
Genau mein Thema. Melanie, wir sprechen heute über konkrete Beispiele aus unserem Berufsalltag und wir haben vorerst gar nicht gedacht, dass wir beide so viele berufliche Überschneidungen haben, oder? Ich möchte gleich zu Beginn etwas Persönliches mit unseren Hörerinnen teilen. Ich selbst bin als ungelernte Kellnerin und junge Mutter oft am finanziellen Limit gewesen. 18 Jahre lang war ich alleinerziehend und erst mit Mitte 30, nach 2 Ausbildungen in der Pflege, konnte ich mir erstmals ein Leben ohne ständige Geldsorgen aufbauen. Ich weiß also sehr genau, wie sich finanzielle Abhängigkeit anfühlt und wie wichtig finanzielle Bildung und Unabhängigkeit sind.
Du sprichst es an, finanzielle Bildung. Wir lernen sehr wenig über Geld in der Schule. Man muss sich das selbst beibringen, beziehungsweise bekommt man das oft von den Eltern mitgegeben. Du sprichst es an, diese Unabhängigkeit. Kannst du dich noch erinnern, wie du deinen ersten Gehalt erhalten hast?
Mhm.
das ist so ein Gefühl der finanziellen Unabhängigkeit. Und mir ist es wichtig, dass man dieses Gefühl einfach behalten kann und nicht in finanziellen Sorgen hineinrutscht.
Ja, es war damals ein Gefühl der Selbstbestimmung, ne? Selbstermächtigung auch.
Da hast du vollkommen recht.
Also mit 17 das erste Geld im Eissalon, damals 13.000 Schilling verdient, war für mich ein kleines Vermögen. Ja? Und da selbst zu entscheiden, wofür das ausgegeben wird, ist schon ein erhebendes Gefühl. Und ich komme aus einer Arbeiterfamilie, das heißt, da waren jetzt keine überzogenen Ansprüche im Teenageralter, was da vorhanden sein muss oder was Eltern beizutragen haben. Und das war schon, also 13.000 Schilling so zu bekommen, war schon ein erhebendes Gefühl.
Mir ging es ebenfalls so. Und man gewöhnt sich ja an den Konsum oder an diesen Lebensstil. Mhm. Und dann kommt die Pension.
Mhm.
Altersarmut ist weiblich, weil Frauen Teilzeit arbeiten gehen dann oft, weil sie die Kinder betreuen und aufgrund dessen einfach viel weniger in unser Pensionssystem einzahlen und dann oft 40% weniger Pension erhalten als Männer.
Als Männer, ja. Wie funktioniert das Pensionssystem in Österreich? Ich habe in einer früheren Podcast-Episode schon von der Finanzierung der Pflege in unserem Land gesprochen, aber eigentlich gibt es ja keinen Beitrag für Pflegeleistungen, sondern für die Pension. Und mit der Anzahl der Pflegebedürftigen hat in den letzten Jahrzehnten wohl niemand gerechnet. So scheint es auf jeden Fall.
Das stimmt. Deine Frage war ja, wie funktioniert unser Pensionssystem? Also es basiert auf dem sogenannten Umlageverfahren. Das heißt, diejenigen, die jetzt aktuell arbeiten, zahlen die jetzigen Pensionisten. Momentan ist es so, dass 4 Erwerbstätige für einen Pensionisten zahlen. Doch aufgrund des demografischen Wandels schrumpft diese Zahl.
Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mir das angesehen und es wird in naher Zukunft so sein, dass es tatsächlich auf 2:1.
Da hast du vollkommen recht, ja.
Schrumpfen wird, ja. Das heißt, wer sich auf die staatliche Pension allein verlässt, wird möglicherweise Lücken haben?
Das auf alle Fälle. Weil der Staat jetzt schon Milliarden an Geldern dazu steuern muss, damit es sich überhaupt ausgeht, damit man dieses System noch aufrechterhalten kann. Und jetzt ist ja in Österreich so, dass das Pensionsantrittsalter ja angepasst wurde auf 65 Jahre. Es ist so, wenn man sich ein bisschen umschaut, in Deutschland ist das Pensionsantrittsalter auf 67 Jahre und in Dänemark bereits auf 70. Das heißt, wir sind ja eher hinten dran. Ich denke, dass das sich auch in Zukunft noch verändern wird.
Das war ja zuletzt ein großer Aufschrei nach den medialen Berichten über die Anhebung des Pensionsantrittsalters. Wobei man ja sagen muss, wenn es 45 Jahre an Versicherungszeiten braucht und die jüngeren Menschen, die nächste Generation ja immer länger in der Schulausbildung ist, weil es Studiengänge benötigt, um einmal einen guten, finanziell abgesicherten Beruf zu haben, dann beginnen ja die Versicherungszeiten oder die Arbeitszeit, das Arbeitsleben ja vielleicht erst bei 25 oder bei 30. Und dann kann man sich ausrechnen, wo man mit 45 Jahren Versicherungszeit dann hinkommt. Dann ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass auch bei uns das künftig Richtung 70 wandern wird. Ja. Und das tatsächliche Pensionsantrittsalter sinkt aber. Und das darf man nicht verwechseln. Das Gesetzliche ist ein anderes wie das Tatsächliche. Und das hat damit zu tun, dass immer mehr Menschen chronisch krank sind. Der Österreicher per se ist nicht gesund. Ja, geht eher früher in Pension als das Pensionsantrittsalter und dadurch ergeben sich aber auch mehr Menschen, die Pensionsleistungen beziehen und immer weniger Beitragszahler. wollen wir uns die heutigen Beispiele anschauen, über die wir gesprochen haben und ganz aktuelle Beispiele sind, wie es den Menschen draußen geht. Und ich habe dir von einer Pflegesituation erzählt, in der die Mutter im Alter von Mitte 60 die Tochter, die noch nicht ganz 40 ist, bei einer Long-Covid-Diagnose pflegt. Da gibt es ja in Österreich eine nicht unerhebliche Zahl an Betroffenen. Und ich sehe bei meinen Kundinnen, die tatsächlich immer weiblich sind, eine Existenzbedrohung in dieser Situation.
In diesem Beispiel stehen wir vor zwei Herausforderungen. Zu einem die Mutter, die ihre Pension bezieht, die ja weniger ist als das letzte Gehalt natürlich. Dann weiß man auch nicht, wie viel hat sie in das System einbezahlt. Das heißt, sie wird wahrscheinlich sogar noch weniger bekommen. Und dann auch noch die Tochter, die aktuell gar kein Geld bekommt und die Mutter vor einer riesengroßen finanziellen Herausforderung steht. Und beide rutschen langsam oder beziehungsweise befinden sie sich schon in der Armut. Das hätte man vermeiden können, wenn man frühzeitig finanziell vorgesorgt hätte. Wie es in dem Fall ist, weiß ich nicht, da fehlen mir natürlich ein paar Daten dazu.
Ja, die Mutter, die eigentlich in der Pension, wie man so sagt, ne, ihren Lebensabend sich ermöglichen möchte oder auch genießen möchte, ist plötzlich auch in der Situation wieder, denn sie hat ja ihr Kind großgezogen und finanziell dafür gesorgt. Die war dann in der Berufstätigkeit, jetzt ist sie das nicht mehr. Und die Mutter sieht sich wieder in der Fürsorgeverantwortung, aber auch in der finanziellen Verantwortung, natürlich für ihre Tochter. Weil sie hat diese moralische Haltung, dieser Verantwortung nachzukommen. Also ganz einfach den Lebensunterhalt zu bestreiten mit all dem, was dazugehört. Ja, von Miete über so, die Wohnkosten sind gut, ob jetzt eine oder zwei Personen sind, ja, gedeckt. Aber allein die Medikamente sprengen in diesem Fall den Rahmen, ja, das kann ich nur sagen. Ein Beispiel, das uns zeigt, dass Vorsorge nicht nur etwas für später ist. Es geht also um den Selbstschutz und um die Würde, würde ich sagen. Gerade für uns Frauen, die viel unbezahlte Care-Arbeit leisten.
Ein Klassiker ist oft, dass das Konto nur auf einen Namen läuft.
Mhm.
Das heißt, wenn der Partner stirbt, hat man keinen Zugriff auf das Konto und die Fixkosten können einfach nicht bezahlt werden.
Das ist tatsächlich nicht weit hergeholt, sondern entspricht der Tatsache bei betagten Menschen, wo das nur so war, in der Generation vielleicht Ü80, mitunter auch Ü90, dass der Mann einfach das Geld über hatte, ja, auch der Alleinverdiener war. Die Frauen nicht gearbeitet haben, man muss ja da auch einige Jahrzehnte zurückrechnen, ja, wie lang Personen mit 90 schon in Pension sind und die Frau schon sehr lange kein eigenes Einkommen hat. Und wenn dann die Pension des Gatten durch den Todesfall wegfällt, hat die Frau tatsächlich eine finanzielle Not, ja, und keinen Zugriff aufs Konto. Was ist dein Lösungsvorschlag dazu?
Der erste Schritt ist mal über Geld zu sprechen oder das einfach einmal das Thema auch anzusprechen. Wichtig ist ein gemeinsames Konto für die laufenden Ausgaben. Das ist das, was ich empfehlen würde. Nichtsdestotrotz sollte jeder für sich ein Konto haben, um dann nicht zum Partner gehen zu müssen und zu sagen, ich möchte mir das jetzt bitte kaufen, also nicht in diese Bittstellerposition zu rutschen. Des Weiteren wäre eine Möglichkeit, dass man dem Partner eine Vollmacht gibt, dass er Zugriff auf das Konto hat, also kontoberechtigt auf beiden Seiten. Und die letzte Möglichkeit ist auch, eine Vorsorgevollmacht wirklich beim Notar zu machen. Weil oft ist es ja nicht nur das Konto, was es betrifft, sondern mehrere Entscheidungen. Gerade wenn man im Spital, wenn es vielleicht medizinische Entscheidungen zu treffen
Notwendigkeiten gibt.
Genau, dass das dann schon vorab geregelt ist.
Menschen, die diesen Schritt schon gegangen sind, eben aus medizinischen Gründen, ja, weil es Entscheidungsmacht benötigt einfach, um medizinische Entscheidungen zu treffen. Die sind dann eh durch das Notargespräch, glaube ich, schon darauf vorbereitet und damit konfrontiert. Aber ich erwähne es immer wieder gerne in meinen Beratungen, wenn ich das Gefühl habe, hier gibt es noch diese traditionelle Aufteilung und der Mann verwaltet das Konto. Und dann spreche ich es an, dass die Familie und die Betroffenen zumindest einmal drüber gesprochen haben und sie das angeschaut haben. Eine Situation, die mir in Beratungen, in Gesprächen schon begegnet ist und mich dann immer voller Entsetzen zurücklässt, ist tatsächlich, dass Frauen kündigen, ihr Arbeitsverhältnis kündigen, um ihre Eltern zu pflegen und sie melden sich dann nicht beim AMS. Was sagst du da dazu?
Sehr spannend, wusste ich nicht bis dato. Das hat sehr viele Nachteile. Zum einen kriegen sie gar kein Geld, also sie kriegen ja keine kein Arbeitslosengeld und krankenversichert sind sie auch nicht.
Richtig.
Und sie zahlen noch nicht ins Pensionssystem ein, was natürlich auch zukunftstechnisch Auswirkungen hat. Das kann langfristig zu echten Existenzproblemen führen.
Das tut es auf jeden Fall. Ich sehe ja, dass die Altersgruppe, die das betrifft, so um die 50 bis zum Pensionsantrittsalter. Und das wäre ja gerade auch bei Frauen das Alter, wo man vielleicht in einer höheren Gehaltsklasse ist, weil man eben Vordienstzeiten hat, Berufsjahre hat und diese Jahre dann braucht, die Jahre mit mehr Gehalt, um dann eben die Pensionsansprüche zu haben. Und gerade die fallen dann weg.
Da hast du recht. Frauen kümmern sich oft um die Pflege der Eltern.
Oder auch des Partners.
Das stimmt.
Zweit- und Drittehe.
Und da ist es ebenfalls so. Was passiert, wenn der Partner stirbt oder pflegebedürftig wird?
Da sind mir schon Frauen begegnet, die sich tatsächlich bis dahin gut abgesichert gefühlt haben. Das kann schon sein, ja, dass der Mann wirklich einen Beruf hatte mit einem höheren oder mit einem hohen Einkommen und die Frau sich finanziell abgesichert gefühlt hat und das auch war. Aber wenn du selbst keine Ansprüche erworben hast, könnte es schwierig werden. Also wir beide wissen, Pflege ist unbezahlbar und wertvoll, aber sie wird eben oft nicht bezahlt.
Da hast du recht. Viele Frauen reduzieren, so wie du sagst, die Arbeit und steigen gegebenenfalls sogar aus, um zu pflegen. Und dadurch bekommen sie ja aktuell kein Einkommen mehr und in der Pension dann auch sehr, sehr wenig. Und diese Entscheidungen müssen, das muss man sich leisten können. Und dafür braucht es finanzielle Vorbereitung.
Man hört ganz oft von dieser unbezahlten Care-Arbeit, das ist die Fürsorgearbeit. Und ich möchte aber sagen, dass ich das nicht verteufle, sondern dass das sehr wertvoll ist. Mir gegenüber hat jemand gesagt, es wird jetzt diese Angehörigenpflege so in den Vordergrund gehoben und den Angehörigen wird eine Verantwortung übertragen. Das ist jetzt bitte keine neue Erfindung, sondern sich zu sorgen und füreinander da zu sein, ist ja etwas Menschliches und etwas Ureigenes. Ja? Und es ist auch keine neue Erfindung, dass jetzt Angehörigenpflege neu erfunden wird, sondern das gibt es immer schon. Was sich geändert hat, ist einfach die gesellschaftlichen Bedingungen, Frauen am Arbeitsmarkt. Frau definiert sich nicht mehr nur alleine durch Fürsorgearbeit, also dieses klassische, die Frau am Herd, ja, und ist dazu da, Kinder zu gebären und den Fortbestand der Familie zu erhalten. Das ist es ja nicht mehr. Wir haben so viele mehr Aufgaben, so vieles mehr. Und gerade da deshalb würde ich sagen, muss die Care-Arbeit staatlich mehr unterstützt werden, weil es schon auch Zahlen dazu gibt, wie viel diese Leistung wert ist. Ja, also und das ist einfach eine Wirtschaftsleistung in Milliardenhöhe, die Frauen hier unbezahlt für Familie und in weiterer Folge für eine ganze Gesellschaft, für einen ganzen Staat leisten. Es gibt eines, das da in diese Kerbe schlagen soll, und zwar das Pensionssplitting, über das zu wenig gesprochen wird. Was hat denn das für einen Nutzen und was tut das? Was kann das?
Beim Pensionssplitting ist es so, derjenige Partner, der Teilzeit arbeiten geht, um auch die Kinder dann zu betreuen, nach einem Kindergarten oder nach der Schule, der hat die Möglichkeit, von seinem Partner, Partnerin die Pension abzuzweigen sozusagen, einen Teil auf sein Pensionskonto zu übertragen, damit es einfach ein bisschen ausgeglichen ist und da nicht so eine große Lücke für den entsteht, der sich für die Teilzeitarbeit entscheidet.
Ich habe von dir davon gehört bei einer Veranstaltung, die du gegeben hast, dem Frunch, aber dazu kommen wir nachher noch kurz dazu. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und da eingelesen. Und so wie meine Zuhörer und Zuhörerinnen im Podcast bereits von mir wissen, gebe ich da immer ja auch die praktischen Tipps mit. Und so wie bei vielen Anträgen bei uns in Österreich, also in erster Linie, es braucht einmal einen Antrag.
Das stimmt, ja. Das geht nicht einfach automatisch.
Es geht natürlich nicht automatisch, nein, es braucht in Österreich einen Antrag und es gibt auch Voraussetzungen und das ist natürlich sehr spannend, denn für alle, die heute zuhören oder diesem Podcast folgen, wenn eure Kinder über das 10. Lebensjahr hinaus sind, dann ist leider für euch das Pensionssplitting nicht mehr möglich. Soll bedeuten, die Voraussetzung, um das Pensionssplitting beantragen zu können, sind der 10. Geburtstag des jüngsten Kindes, das ist die Altersgrenze, und gesplittet wird der Zeitraum, und jetzt Vorsicht, ganz kurz mitdenken, der ersten 7 Lebensjahre des Kindes. Das heißt, der Verdienstzeitraum, die Pensionsanteile der ersten 7 Lebensjahre des Kindes, die werden gesplittet und dem anderen Partner zur Verfügung gestellt. Also, wer sich damit gerne näher beschäftigen möchte, auf diese Dinge musst du achten. Ja, also so einfach ist es dann doch nicht.
Aber wenn es einmal beantragt ist und natürlich braucht es ja auch die Zustimmung vom Partner, dann bleibt das bestehen. Das kann dann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sollte es zu einer Trennung zum Beispiel kommen.
Genau, vielleicht für den einen oder anderen dann doch ein Hindernis, diesem Pensionssplitting zuzustimmen, denn es braucht die Zustimmung des Partners und man kann es nicht rückgängig machen. Ne? Pensionssplitting das eine, das andere unsere staatliche Vorsorge, das Pensionssystem im Allgemeinen und wie schaut jetzt die finanzielle Altersvorsorge in der Pension aus? Welche Möglichkeiten haben wir?
Wir haben jetzt an sich nur einer Säule der 3 gewidmet. Also unser Pensionssystem basiert auf 3 Säulen. Der staatlichen Pension, der betrieblichen Vorsorge und der privaten Vorsorge. In Österreich ist es schon noch so, dass man sich viel zu sehr auf die staatliche verlässt. Die betriebliche wird nur sehr wenig genutzt. Das machen viele Unternehmer, bieten das den Angestellten an, um sie zum Beispiel in einem Unternehmen zu halten. Das könnte man mit seinem Arbeitgeber besprechen, ob man diese Form nutzen kann. Und der größte Topf, den wir beeinflussen können, ist die private Vorsorge.
Es braucht also einen Mix, um im Alter finanziell gut abgesichert zu sein. Was kann man jetzt also mit 50 vielleicht noch tun?
Auch mit 50 ist es nicht zu spät. Viele meiner Kundinnen sagen immer, na, Vermögensberaterin brauche ich nicht, weil ich habe ja kein Vermögen.
Ja, noch nicht.
Noch nicht, genau. Am besten wäre es gewesen, wenn man sich schon vorher zusammengesetzt hätte. Ich empfehle auf jeden Fall, eine Ein- und Ausgabenrechnung zu machen und das einfach einmal aufzuschreiben. Und da ist dann meist schon die Erkenntnis. Da sieht man dann schon, wo das Geld wirklich überall hinfließt. Das nächste ist, Einsicht in sein persönliches Pensionskonto zu nehmen und einmal zu schauen, Was bekomme ich, wenn ich mit 65 Jahren in Pension gehe? Was erwartet mich? Wichtig ist, kleine Beiträge regelmäßig zu investieren und einfach zu sparen. Ich empfehle meistens zwischen 10% und 30% von seinem Einkommen zu sparen. Das ist natürlich entscheidend, wie alt ist man. Ja, ist man schon älter, dann sollte man vielleicht mehr sparen, weil Zeit einfach ein entscheidender Faktor beim Vermögensaufbau ist. Umso älter, umso mehr spare ich, umso weniger, umso geringere Beträge reichen. Unbedingt auch eine professionelle Beratung auch einfach einmal zu nutzen.
Ja, du hast da einen Bezug von außen, natürlich einen anderen Blick drauf.
Genau.
Du bist in meine finanzielle Situation nicht emotional involviert. Ich habe dich ja durch so eine Beratung kennengelernt und war auch schockiert, das kann ich schon sagen, wo Geld unnötig ausgegeben wird, wohin es durch verschiedene Abos oder alte Lebensversicherungen im wahrsten Sinne zerrinnt und worauf ich künftig besser Acht geben muss. Erzähl mal, welche die ersten Schritte sind und wie du im Kundengespräch beginnst.
Wichtig ist einfach einmal, sich einen Termin auszumachen, damit man sich zusammensetzt und einfach mal darüber spricht. Und man sollte sich auf jeden Fall um die 2 Stunden Zeit nehmen. Denn das Wichtigste in diesem Gespräch ist einmal zu erfahren, was sind die Wünsche und die Ziele von den Kunden. Wo soll es hingehen? Was möchte ich noch erreichen? Habe ich noch große Anschaffungen von mir? Möchte ich ein Haus haben? Möchte ich mir einen Traum erfüllen, was ich schon länger im Auge habe? Deswegen ist es wichtig, mal zu erfassen, was sind die Wünsche und die Ziele der Kunden. Dann wagen wir gemeinsam einen Blick auf das Pensionskonto, um der Realität ins Auge zu blicken sozusagen, damit man schon mal weiß, in welche Richtung es ungefähr gehen wird. Wie viel brauchen wir, um diese Lücke im Endeffekt zu füllen? Das ist einmal so ein ganz grober Einblick in das erste Kundengespräch. Darauf folgen dann noch weitere Termine. Und es ist auch so, dass ich mich einmal im Jahr mit meinen Kunden dann zusammensetze und einfach die Situation neu zu besprechen, Veranlagungen vielleicht neu zu gestalten, weil sich am Markt, in der Wirtschaft was verändert hat. Das heißt, es ist nicht nur ein Termin, sondern es sind einfach viele verschiedene Termine. Ich begleite sie einfach Schritt für Schritt beim Vermögensaufbau.
Vorhin haben wir es kurz angeteasert, den Frunch, zu dem du einlädst. Was ist das?
Frunch ist ein Frühstück für Damen, deswegen Frunch. Und der findet wieder im Oktober statt und da möchte ich euch recht herzlich dazu einladen. Das ist ein kostenloses Frühstück. Und während dem Frühstück halte ich einen Vortrag zum Thema Finanzen für Frauen. Themen werden sein die Pensionslücke, die verschiedenen Risiken beim Veranlagen, Veranlagungsformen und ganz toll ist natürlich der Austausch unter den vielen Damen, oder?
Es war auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit für Frauen jeden Alters. Wer Interesse hat, kann sich ab Oktober auf deiner Website informieren oder dich per Mail kontaktieren. Die Informationen dazu kommen wie gehabt und wie immer in den Shownotes. Wie ist es, wenn jemand nicht in deiner Nähe wohnt oder nicht am Termin teilnehmen kann?
Überhaupt kein Problem. Diesen Frunch organisiere ich 2-mal im Jahr. Das heißt, wenn es jetzt im Oktober nicht geht, dann geht es vielleicht ein halbes Jahr später. Und ansonsten führe ich auch Beratungen digital durch. Also egal, wo man sich in Österreich aufhält, das ist wichtig. Es muss in Österreich sein, beziehungsweise ein Österreicher, Österreicherin. Und dann mache ich Beratungen gerne auch online.
Vielen Dank. Das war heute echt viel Input und wir sind am Ende der heutigen Episode und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Melanie, danke dir für deine Expertise und dein Engagement für mehr finanzielle Selbstbestimmung bei Frauen.
Danke dir, Barbara, und es hat mich echt gefreut, hier zu sein.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen. Auf www.pnv.care findest du weitere Infos und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Abonniere meinen Podcast, um keine Folge zu verpassen, schicke ihn an deine Kontakte weiter und sprich darüber, dass es hier echte Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Bleib gesund, bleib selbstbestimmt und sei beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt: Hallo und herzlich willkommen bei Pflege leicht.
Sie hörten Pflege leicht, eine Produktion von Bissounds.